Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
In dieser Hörgangfolge dreht sich alles um Mammakarzinom-Patientinnen, die eine Indikation für eine intensivierte endokrine Therapie haben, also ein CDK4/6-Inhibitor zusätzlich zur Endokrintherapie benötigen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Firma Eli Lilly GmbH, die diesen Podcast freundlicherweise unterstützt. Ich bin Dr. Carola Göring und spreche mit der Privatdozentin Dr. Katrin Strasser-Weipel. Sie ist Onkologin und Oberärztin an der Klinik Otterkring in Wien. Hallo, Frau Dr. Strasser-Weipel. Schön, dass Sie hier im Studio sind.
Guten Tag, hallo.
Ja, wir sprechen über die intensivierte endokrine Therapie heute. Was sind das denn für Brustkrebspatientinnen, die eine solche Therapie benötigen? Es gibt ja grob zwei unterschiedliche Settings, den frühen Brustkrebs und den metastasierten Brustkrebs. Können Sie diese beiden Patientinnengruppen grob charakterisieren?
Gerne. Beim frühen Brustkrebs sind es Patientinnen, die ein höheres Risiko für ein Rezidiv haben. Das heißt Patientinnen mit hormonrezeptorpositiver Erkrankung, die befallene Lymphknoten haben oder einen besonders großen Tumor oder beides oder auch eine hohe Proliferation der Tumorzellen. Die Zulassung von Abemaciclib, denn nur dieses haben wir beim frühen Mammakarzinom, bezieht sich eigentlich nur auf höheres Risiko. Letztlich ist es so, dass man beispielsweise Patientinnen, denen man eine Chemotherapie zumutet, jedenfalls zu der Gruppe zählen würde, die ein höheres Risiko haben. Beim metastasierten Mammakarzinom betrifft das eigentlich alle Patientinnen mit einer hormonrezeptorpositiven Erkrankung. Einzig und allein sicher sein sollte man sich, dass die Erkrankung hormonrezeptorpositiv ist, endokrinsensitiv ist, idealerweise durch eine nochmalige Biopsie zum Zeitpunkt der Metastasierung. Das ist etwas, was State of the Art ja auch heutzutage dazugehört. Dann ist es allerdings so, dass wir den Benefit für eine sogenannte intensivierte endokrine Therapie, also eine Kombination aus einer Hormontherapie mit einem CDK4/6-Inhibitor, für alle Patientinnen sehen.
Vielen Dank. Bleiben wir vielleicht zuerst in der Situation beim frühen Brustkrebs. Sie haben schon ein bisschen die Charakteristika genannt, aber wie identifizieren Sie jetzt die Patientinnen, die wirklich für einen CDK4/6-Inhibitor, in diesem Fall ja nur Abemaciclib, in Frage kommen?
Letztlich, wie ich schon gesagt habe, das höhere Risiko. Ansonsten würde ich mich nach den Inklusionskriterien der MONARCH-E-Studie richten, die klar die Anzahl der Lymphknoten bzw. die Kombination aus befallenen Lymphknoten mit Grading und Tumorgröße definieren. Weiters würde ich aber auch überlegen, wie alt die Patientin ist. Sehr alte Patientinnen, die man als frail vielleicht bezeichnen würde, die eine Lebenserwartung haben, die eventuell limitiert ist, haben möglicherweise keinen Benefit von dieser Therapie, weil wir ja aktuell auch noch keinen Survival-Benefit sehen, obwohl die Nachbeobachtung schon 5 Jahre ist. Also da muss man sich bei besonders alten Patientinnen natürlich auch überlegen, ob man diese Therapie macht.
Sie haben mir jetzt das Stichwort Benefit gegeben. Was bringt denn die intensivierte endokrine Therapie mit Abemaciclib? Was hat die MONARCH-E-Studie ergeben?
Die MONARCH-E-Studie hat einen Benefit gegeben, vor allem im Event-Free Survival, also im Überleben ohne eine Metastasierung von 7% mit einem medianen Follow-up mittlerweile von 5 Jahren. Das ist ein großer Unterschied für diese Patientinnen, denn wir können erwarten, dass natürlich das Überleben der Patienten auch unterschiedlich ist. Es gibt auch eine Survival-Analyse, die zwar zu diesem Zeitpunkt noch keinen signifikanten Unterschied zeigt. Wenn man sich allerdings die Anzahl der Todesfälle anschaut, dann gibt es bereits einen deutlichen Unterschied zwischen beiden Armen. Und wir wissen ja aus den endokrinen Studien, dass die Nachbeobachtungszeit sehr, sehr lange sein muss, um diesen Survival-Benefit zu sehen. Aber wir können erwarten, dass hier auch die langfristige Survival-Prognose sich natürlich ändert für die Patientinnen.
Jetzt kommen wir zu der anderen Seite der Medaille, einen ganz klaren Benefit für die Patienten. Aber was sind die Herausforderungen für die Patienten und auch für Sie, für die OnkologInnen?
Wenn wir jetzt beim frühen Mammakarzinom-Setting bleiben, dann glaube ich, ist die Herausforderung zunächst einmal, die richtige Patientin zu identifizieren und die Patientin auch darüber aufzuklären, was diese Therapie mit sich bringt. Es sind doch 2 Jahre zusätzliche Therapie mit mehreren Tabletten zusätzlich zur endokrinen Therapie. Die Patientinnen haben oft eine Chemotherapie auch bereits hinter sich. Wir wissen aus den Toxizitätsdaten, dass die Patientinnen mehr Müdigkeit haben als unter einer alleinigen endokrinen Therapie, dass aber auch der Durchfall gerade am Anfang ein Problem sein kann. Den Durchfall können wir mittlerweile sehr gut durch Subkutivtherapie managen. Die Patientinnen lernen auch gut mit der Subkutivtherapie selbst gut umzugehen. Dennoch kann es für manche Patientinnen über die ganze Zeit der 2 Jahre eine gewisse Herausforderung darstellen, mit dieser Medikation umzugehen.
Ja, verstehe. Jetzt möchte ich gerne switchen zum metastasierten Brustkrebs und quasi die gleichen Fragen nochmal stellen. Wie identifizieren Sie hier die Patientinnen, die einen CDK4/6-Inhibitor benötigen?
Wie schon erwähnt, ist das an und für sich jede Patientin mit einer endokrin-sensitiven metastasierten Mammakarzinom-Erkrankung in der First-Line-Situation. Wir wissen mittlerweile, dass selbst bei Patientinnen mit hohem Therapiedruck, mit ausgedehnten viszeralen Metastasen, die zielgerichtete Therapie mit Endokrinotherapie einer Chemotherapie überlegen ist. Das heißt, es ist wirklich für jede Patientin indiziert. Wichtig ist nur, gerade bei jenen Patientinnen mit hoher Krankheitsdynamik sicherzustellen, dass es sich weiterhin um eine endokrinsensitive Erkrankung handelt. Hier wäre die Biopsie mit einer Immunhistochemie zur Hormonrezeptorbestimmung an den Anfang zu stellen. Dann sind es an und für sich alle Patientinnen, die diese Therapie erhalten sollten.
In diesem Setting sind ja seit längerem 3 CDK4/6-Inhibitoren zugelassen, Abemaciclib, Ribociclib und Palbociclib. Was sind denn aus klinischer Sicht da wichtige Unterschiede bei den Substanzen?
Der erste wichtige Unterschied sind natürlich die harten Daten. Alle 3 CDK4/6-Inhibitoren verlängern das progressionsfreie Überleben ungefähr um das Doppelte. Allerdings bei den Survival-Daten gibt es doch Unterschiede zwischen den Substanzen. Beim Abemaciclib haben wir eine Verlängerung des Gesamtüberlebens. Bei Ribociclib gibt es 2 Studien mit einem signifikanten Verlängerung des Gesamtüberlebens. Bei Palbociclib gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Gesamtüberleben verlängert ist. Das ist mal die eine Seite der Daten. Das andere ist allerdings auch die Toxizität. Die 3 Substanzen sind sehr unterschiedlich vom Handling her. Palbociclib kann man gut auch bei sogenannten frail älteren Patientinnen anwenden, weil außerhalb der Neutropenie wenig zusätzliche Toxizität da ist, die den Patienten wirklich belastet. Natürlich die Transaminasen, auf die muss man aufpassen. Aber ansonsten gibt es keine für die Patienten stark merkbaren Nebenwirkungen. Das Ribociclib hat das Problem der kardialen Toxizität, die QT-Verlängerung, die gerade bei Patienten mit Komorbiditäten oder auch bei Co-Medikation, die oft auch eine QT-Verlängerung herbeiführen kann, problematisch sein kann, die man auch monitieren muss. Und das Abemaciclib hat, wie ich schon erwähnt habe, die weitere Toxizität der Diarrhoe, die man auch mit den Patienten besprechen muss und wo die Patienten eine gewisse Selbstständigkeit haben müssen, um damit auch umzugehen, beziehungsweise auch mit dem Handling der Supportivmedikation. Dadurch ist es so, dass im klinischen Alltag die harten Daten, die ich eingangs erwähnt habe, mit dem Survival oft in den Hintergrund treten, weil die Patientenpräferenz und auch die Co-Medikation, die Komorbiditäten im Vordergrund stehen bei der Auswahl der Medikation.
Ah, das ist spannend. Die Komorbiditäten sind demnach oft wichtiger für die Wahl des CDK4/6-Inhibitors als die Survival-Daten. Können Sie vielleicht noch ein paar Kriterien oder Beispiele nennen, die Sie bei der Auswahl des CDK4/6-Inhibitors anlegen?
Also eine junge, prämenopausale fitte Patientin wird ein Ribociclib bekommen, da wir vom Ribociclib die einzige Studie haben, die sich auf Prämenopatientinnen fokussiert hat und wo wir auch eine Verlängerung des Survivals gesehen haben. Bei postmenopausalen älteren Patientinnen wird es schon ein bisschen komplexer. Hier ist auch aufgrund der Survival-Daten Ribociclib die Therapie der ersten Wahl. Man muss aber sagen, viele Patientinnen scheiden hier aus aufgrund der Komedikation oder einer kardialen Anamnese. Dann geht es eben um das Handling. Da haben wir als zweite Wahl sicherlich das Abemaciclib, weil hier auch ein Unterschied im Gesamtüberleben gesehen wird, der knapp nicht signifikant ist, aber man sieht an den Kurven einfach einen deutlichen Unterschied. Diese Substanz muss von der Patientin, wie ich schon gesagt habe, managebar sein. Die Patientin muss in der Lage sein, zu reagieren, wenn sie Durchfall hat. Die noch ältere Patientin, die frail ist, die vielleicht nicht ganz gut selbstständig reagieren kann, wenn es zu einer Toxizität kommt, mit Co-Medikationen, mit anderen Erkrankungen, ist eine Kandidatin für ein vielleicht sogar in einschleichender Dosierung gegebenes Palbociclib.
Ja, vielen Dank. Jetzt gehe ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Was bringt denn die Therapie dann für einen Nutzen? Ist das wirklich für alle Patientinnen gleich oder gibt es bestimmte Patientinnengruppen, für die der Nutzen unterschiedlich ist?
Man hat glücklicherweise in den Studien gesehen, dass alle Subgruppen der Patientinnen ähnlich gut profitieren. Das handelt sich um Patienten, die keine viszeralen Metastasen haben, also nur Knochenmetastasen, aber auch Patientinnen mit viszeraler Metastasierung. Die CDK4/6-Inhibitoren haben da ein relativ uniformes Bild abgegeben in den Subgruppenanalysen. Und man muss also das Metastasierungsmuster nicht mit berücksichtigen bei der Wahl eines CDK4/6-Inhibitors.
Jetzt haben Sie ja sehr schön differenziert dargestellt, welche Patientin von welchem CDK4/6-Inhibitor profitieren kann. Was tut man dann, wenn im metastasierten Setting eine Patientin progredient wird?
Wir haben hier, Gott sei Dank, weitere zielgerichtete Optionen, die wir zu einer endokrinen Therapie dazugeben können, bei Patientinnen, die auf die First-Line-Therapie progredient sind. Das erste, was empfohlen wird, ist einmal eine ESR1-Mutationsbestimmung. Das kann man aus einer Liquid-Biopsie machen. Ebenso eine PIK3CA-Bestimmung ist ebenfalls aus einer Liquid-Biopsie möglich. Hier kann man Informationen über das Tumorprofil einmal bekommen. Bei Patientinnen mit einer ESR1-Mutation ist ein Kandidat das Elacestrant, ein neuer oraler SERD, der zielgerichtet diese Mutation hemmt. Bei einer PIK3CA-Mutation wäre die nächste Option die Kombination einer endokrinen Therapie mit Alpelisib. Wobei man dazu sagen muss, die Therapie ist nicht untoxisch. Nicht jede Patientin ist für diese Therapie geeignet. Wir haben auch noch das Afinitor, das man auch bei Patientinnen anwenden kann, die weder eine ESR1-Mutation noch eine PIK3CA-Mutation haben. Eine ältere Substanz, die allerdings auch nicht ganz untoxisch ist. Neuerdings auch das Capivasertib. Das ist allerdings noch nicht zugelassen. Das wird sehr spannend sein, für welche Patientengruppen es dann wirklich zugelassen wird. Wenn keine zielgerichtete Kombination mit einer endokrinen Therapie mehr möglich oder indiziert ist, gibt es für diese Patientinnen noch mehrere Optionen einer Chemotherapie, aber auch ADCs, die man in unterschiedlichen Indikationen einsetzen kann.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die intensivierte endokrine Therapie mit einem CDK4/6-Inhibitor, was sind denn die Herausforderungen für die metastasierten Patientinnen?
Ich muss sagen, aus der klinischen Praxis ist es eigentlich so, dass diese Therapien sehr gut vertragen werden. Am Anfang ist es wichtig, die richtige Substanz für die richtige Patientin auszuwählen. Aber letztlich, wenn man einmal ein Therapieschema, eine Dosierung, eine Medikation gefunden hat, mit der die Patientin zurechtkommt, muss man sagen, dass das sehr gut tolerierte Therapien sind, die diese Patientin auch für lange Zeit nehmen können.
Jetzt würde ich Sie zum Abschluss bitten, vielleicht doch nochmal ein ganz kurzes Fazit zu geben zur intensivierten endokrinen Therapie.
Ich würde sagen, im Vergleich zu vor 10 Jahren, wo wir sozusagen eine Linie der Hormontherapie hatten und uns dann vielleicht noch weitergeholfen haben mit irgendwelchen Gestagenen, hat sich die Therapielandschaft für das endokrinsensitive metastasierte Mammakarzinom extrem geändert. Nicht nur haben wir mehr Therapieoptionen, die Patientinnen leben auch deutlich länger. Diese Erkrankung, ich möchte sie nicht als chronisch bezeichnen, denn das finde ich grundsätzlich falsch. Die Patientinnen haben eine sehr limitierte Lebenserwartung, aber sie haben dennoch die Option, wenn sie die Diagnose eines metastasierten Mammakarzinoms bekommen, sich auf mehrere Jahre einzustellen mit Therapien, die sehr gut tolerabel sind, die auch ein Weiterführen einer Berufstätigkeit oder eines aktiven Lebens ermöglichen. Darüber bin ich sehr froh. Die weiteren Therapien, die danach kommen, haben noch keine so langen Aussichten an progressionsfreier Zeit momentan. Aber da ist vieles im Kommen und tut sich sehr vieles und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir durch weitere zielgerichtete Kombinationen dann diese Prognose noch verbessern können und die Zeit, wo Patienten mit ihrer metastasierten Erkrankung aktiv lange leben können, ohne wenig Nebenwirkungen, noch verlängern können.
Vielen, vielen Dank für das Fazit, Frau Dr. Katrin Strasser-Weipel. Danke auch für diese vielen Hinweise und Ihre prägnanten Differenzierungen für diese große Gruppe an Patientinnen, für die die intensivierte endokrine Therapie in Frage kommt. Danke fürs Dabeisein.
Sehr gerne. Wiederhören.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Hörgang. Heute mit freundlicher Unterstützung der Firma Eli Lilly GmbH.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.